Wir steigen ein heute Morgen in einen weiteren Teil von einer Serie, wo wir unterwegs sind als drei Pastoren von drei Standorten. Und es ist ja spannend, Krishona hat früher eigentlich Pilgermission geheissen und darum pilgern jetzt mindestens wir drei Netzwerkpastoren hier in diesem Dreieck umeinander an der Adventszeit. Und wir wollen mitgehen in die Festzeit hinein und das ist einer von unseren Gedanken, die wir mitnehmen wollen. Und zwar, wenn wir heute den Gedanken anschauen vom Fest der Ausgrenzten. Und ich habe hier so ein Absperrband mitgenommen, oder man kann es auch Ausgrenzungsband nennen. Ich hoffe, das Dekorationsteam verzeiht mir, dass ich die Deko jetzt doch ein bisschen verunstaltet habe. Es ist eines der kleinen Symbole des Ausgrenztseins an verschiedenen Orten. Und es ist eines von dem, wo man sagt, du kannst bis dahin, aber weiter darfst du nicht. Die Privilegierten dürfen rundherum oder unten durch, die anderen eben nicht. In dieser Geschichte, die wir heute Morgen werden anschauen werden, gibt es so drei Akteure, die drin sind. Maria und Josef, die Hirten und Jesus selber. Und Maria und Josef sind eigentlich in diesem ausgrenzten Status innen schon losgegangen. Denn wenn wir uns das so ein bisschen vor Augen führen und anschauen, was ist genau passiert, dann merken wir, du bist als junge Frau schwanger und noch nicht geheiratet. Da gibt gewisse Ausgrenzungsfaktoren, ob du jetzt willst oder nicht. Und für alle Außenstehenden war es auch nicht ganz ersichtlich, wer der Vater ist. Und für den Josef war es auch nicht ganz einfach, unterwegs zu sein und dann zu erklären, vielleicht, wenn jemand ganz genau nachfragt und sagt, woher ist jetzt genau deine Frau schwanger? Ja, von Gott.
Ja, von Gott.
Da hast du ja heutzutage noch Mühe, das zu glauben, dass es so ist. Und das war zu dieser Zeit nicht einfacher gewesen. Sie sind von einem Ort gekommen, wo man ihm nachher gesagt hat, im Johannes 1, 46, Nazareth, ein Ort, wo kann auch von dort noch gut kommen. Ein Ort der Ausgrenzten. Man kommt doch von dort her. Und sie sind unterwegs gewesen und das war etwa ihre Reiseroute, die sie zu dieser Zeit müssten gewählt haben. Wenn man das so ein bisschen anschaut, dann sind das ca. 170 Kilometer gewesen. Von rein von der Marschroute, die hier gewählt ist, sind das etwa 252 Höhenmeter, die sie hier durchschritten sind und haben wahrscheinlich ca. 5 Tage gebraucht dafür. Du denkst vielleicht, oder, so die ganz sportlichen so 120 Kilometer mache ich locker, nur schon mit dem Velo. Da bringen wir zu Fuss das auch noch hin. Jetzt für alle Frauen, die sich das im Kontext vom 9. Monat schwanger vorstellen, kommt die Geschichte eine ganz andere Brisanz über. Nur schon das Reiten auf dem Esel wird wahrscheinlich nicht Fahrt vierter Klasse, wenn man es vielleicht bei Surprise hat, sondern das war eher ein bisschen holprig. Sondern man musste dort schauen, wie es geht. Und der Esel hat auch nicht immer überall durch mögen. Manchmal musste man auch den schonen und laufen. Sie sind als Ausgrenzte angekommen in Bethlehem und dann hat es geheissen, es hat keinen Platz mehr. Aber was dort sonst noch alles geheissen hat und was sich dort abgespielt hat, wären wir aber eine Hörbibel ein Stückchen mitlassen aus dieser Geschichte raus. Danke, Technik, fürs Abspielen.
Jesus wird geboren. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung im ganzen Römischen Reich an. Dies war die erste Volkszählung. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen kehrten in ihre Heimatstadt zurück, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die hochschwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Gasthaus keinen Platz für sie gab. Die Hirten und Engel. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. »Habt keine Angst«, sagte er, »ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja, Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt.« Auf einmal war der Engel von den himmlischen Heerscharen umgeben, und sie alle priesen Gott mit den Worten: »Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat.« Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: »Kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen.« Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind in der Futterkrippe. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war.
So ist zu dieser Zeit aufgeschrieben worden, wie es vor sich gegangen ist. Und wo Maria und Josef genau dort eben angekommen sind, in dieser Stadt Bethlehem, merkt man vielleicht auch, dass wahrscheinlich nicht nur einfach zu wenig Platz gehabt, weil man hat sich vorbereitet auf die Ströme von Leuten. Aber wie es halt ist, mit Angebot und Nachfrage werden Zimmer wahrscheinlich auch teurer geworden sein. Und ein weiterer Grund, dass Maria und Josef als einfaches Paar haben müssen auf eine ganz einfache Huse ausweichen. Auch die Tatsache in dieser Situation von so vielen Leuten und so einem Aufmarsch mit einer schwangeren Frau kurz vor der Geburt, die wenigsten haben dort mal so jemand im Haus wollen haben, man hat sich müssen vorbereiten und das hat auch immer sehr viel Umtrieb gegeben. Auch das etwas, was man zu dieser Zeit eher gemieden hat. Das hat man in der eigenen Familie gemacht und wenn die nicht rum war, hat man sich als erstes schon mal gefragt, warum? Warum bist denn du da? So sind auch sie so ausgrenzt gewesen von Anfang weg. Und sie sind besucht worden von Ausgrenzten. Ein Bild aus einer Ebene von Israel, wo Hirten drauf sind. Und die Hirten sind gekommen, geht zu ihnen direkt in den Stall. Aber die Hirten sind eigentlich auch eher zu den Ägypten ausgrenzt. Sie haben eigentlich nicht in die Stadt rein dürfen, mal per se nicht. Man hat ihnen zu dieser Zeit auch eher nachher gesagt, dass sie es nicht so recht gewusst haben mit dem Unterschied zwischen mein und dein. Also sprich, da mit dem Klauen ist ihnen nachher gesagt worden. Bei den Rabbinern, die Gesetzeslehrer von dort, die haben sogar gesagt, wenn du Hirt bist, dann darfst du nicht mehr in eine Gerichtsverhandlung aussagen. Er weiß, ob du überhaupt Wahrheit sagst. Haben sie im Talmud niedergeschrieben an einer Gesetzesschrift von den Juden. Auch Wolle haben sie zu dieser Zeit nicht mehr einfach verkaufen, weil man gesagt hat, das dürfen die Hirten nicht. Man hat Unterhändler gebraucht. Und die Hirten selber sind aber gleich gebraucht gewesen. Das war so ein Mischverhältnis gewesen, weil die Lämmer hat man immer wieder gebraucht zum Opfern. Also haben sie auch nicht zu weit weg von der Stadt dürfen sein, dass wir nicht riesige Märsche machen müssen, wenn man zu einem Lamm wollte kommen oder das wollte, oder das wollte kaufen. So sind sie, wie auch in unserer Geschichte, vor der Stadt draussen gewesen und haben dort gewartet und die Nacht durchgewacht, dass alle Schafe auch heil bleiben. Und dann ist sie ja eben passiert. Da ist ein Engel gekommen, ausgerechnet zu diesen Ausgrenzten. Vielfach bei den Neuigkeiten ist es so gewesen, weil du weit weg bist, ohne Nattel, oder? Also fast nicht vorstellbar, ohne WhatsApp, ziemlich undenkbar und Facebook hat es auch noch nicht gegeben. Noch nicht mal Fotos. Also, wenn wirklich etwas Neues gelaufen ist, sind die da die Letzten gewesen, die da erfahren haben. Unter fernen Liefen, beziehungsweise da ist schon lange durch gewesen, bis sie das irgendwie zu hören bekommen haben. Und ausgerechnet dort hin ist Gott als allererstes gegangen. Hat seine Engel dort hin schicken lassen. Und sie sind dort gewesen und es ist ein Engel da gewesen als erstes und nachher eine ganze Legion. Eine Legion, so ist es in anderen Übersetzungen geschrieben, und das ist etwa zwischen 3.000 bis 6.000 Mann, hat das geheißen im Römischen Reich. Also 6.000 Engel mit pompöse oder Lichtshow, es ist gestanden, grosse Licht ist um sie herum gewesen, sind dort in der absoluten Dunkelheit auf dem Feld aussen erschienen. Es ist verständlich, dass der eine Engel hätte müssen sagen, ganz ruhig, wir müssen keine Angst haben. Weil wenn dort 6.000 erscheinen mit Vollgas, dann hast du schon das Gefühl, du hast zwei am Rücken, weil was wollen denn die alle dort draussen, ausser etwas von dir? Du bist ja der Einzige weit und breit. Und so sind die Engel da und haben die Botschaft verkündigt, genau denen. Und die sind folglich daraus auch ganz aus dem Häuschen gewesen, weil endlich ist mal jemand zu ihnen gekommen. Endlich ist mal jemand dort gewesen, wo sonst keiner freiwillig angekommen ist. Endlich haben sie nicht erst als Letzte, sondern als Erste die Botschaft mitbekommen. Wenn wir den Gedanken vom Ausgrenzen noch ein bisschen weiterdenken, dann gibt es vielleicht auch Gelegenheiten, wo du irgendwo ausgrenzt worden bist. Irgendwo ein sichtbares oder unsichtbares Band war, wo gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Vielleicht hast du verschiedene so Situationen auch erlebt. Am meisten merkt man es halt manchmal bei den Kindern. Die können manchmal schon richtig gemein sein beim Ausgrenzen. Ich sehe es manchmal immer wieder bei meinen eigenen. Weil die können fies sein zum Teil. Aber lassen wir uns nicht täuschen. Wir Erwachsenen hinken ihnen nicht gross hinein rein. Wir können es einfach besser verbauen, wenn wir jemanden ausgrenzen wollen. Oder man kann es mit geschickt gewählten Worten machen. Ich mag mich mal erinnern an eine Situation, wo ich am Arbeiten war und meine Sekretärin gefehlt hat, als ich noch im Maschinenbau geschafft habe. Und ich musste unbedingt etwas anschreiben, dass das richtig nachher weitergeht in der Warenannahme. Und dann nachher hat das jemand weitergenommen und ist dann nachher bei mir ins Büro gekommen und hat gesagt, hey, jetzt bist doch du Schweizer und kannst deine eigene Sprache nicht recht. Was er nicht gewusst hat, dass ich Legasthemiker bin und recht Mühe habe mit Rechtschreibung. Darum haben wir auch heute kein Skript bekommen, weil alles muss meine Frau überarbeiten und ich kann ihr nicht noch wollen, am Samstag das noch aufgeben, meine ganze Predigt so nochmal überarbeiten, dass man sie dann auch als einheitliches Skript lesen kann. Und das hat mich dort herausgefordert. Ich habe mich auch im Moment ausgrenzt gefühlt. Du hast vielleicht auch so Situationen, entweder noch aus deiner Kindheit oder aus deinem Alltag, vielleicht aus deinem Job, aus deiner Schule, aus deinem Altersheim oder aus deiner Nachbarschaft, wo du Ausgrenzung schon erlebt hast, in irgendeiner Form. Vielleicht ist es auch dann umso interessanter, dass gerade die Hirten so fasziniert sind, wenn jemand sie mal ernst genommen hat. Sie mehr wie ernst genommen hat, ihre Wertschätzung gegeben hat mit Aufmerksamkeit. Wertschätzung gegeben hat mit der ersten Zeit von Informationen. Manchmal können wir wirklich mit wenig und den Informationen den Leuten zur richtigen Zeit bringen, schon eine Wertschätzung ausdrücken. Vielleicht kennst du das auch, wenn du eine Information bekommst und so aus dem Häuschen bist, dass alles andere vergisst. Musik ist da, bei mir ist das nicht mehr ganz so fest möglich, aber von den Kindern können wir uns da einmal ein Beispiel nehmen. Meine Tochter hat einmal bei ihr am Fenster, das ist jetzt nicht gerade zu der Zeit, wo es da schneit, da hat sie noch Schmetterling gehabt und dann ist einer abgehockt bei ihrem Fenster. Dort ist sie so dermaßen aus dem Häuschen gewesen, dass der so nah bei ihr abhockt, dass sie gefunden hat, das muss ich allen erzählen. Und sie ist aufgestanden, ist runtergekommen, ich war gerade im Gottesdienstraum etwas am Einrichten gewesen, und sie ist dort aufgekommen und hat gesagt, Papi, da ist ein riesen Vogel. Der hockt direkt bei mir auf dem Fenstersims, farbig wie verrückt. Und zuerst hat er gedacht, farbiger Vogel, groß, Fenstersims, Papagei. Aber sie hat mich dann aufgeregt, dass er kleiner ist. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist ein Schmetterling. Und plötzlich habe ich mir gesagt, du, Anja, du hast ja noch gar nichts da. Du bist ja splitter und flasernackt, da im Gottesdienstraum unten. Kann man sich gar nicht vorstellen. Alles vergessen. Alles stehen und liegen lassen. Der hat dir dann ganz vergessen, dass sie eigentlich gar nicht in die Stadt rein dürfen. Einfach so. Und sind trotzdem reingegangen. Alles stehen und liegen lassen, weil sie gemerkt haben, hey, das, da wollen wir mit eigenen Augen sehen, was da passiert ist. Und manchmal merken wir, wenn wir die Geschichte anschauen, dass Gott ein Gott ist, der sagt, ich bin ein inclusive Gott. Du kommst bei ihm, wenn du bei ihm buchst, nicht nur Halbpension über, sondern bei ihm darfst du Vollpension haben. Mit allem drum und dran auf einem 6-Stern-Level. Weil er gesagt hat, du bist mir wert. Du bist mir so wichtig, dass ich alles für dich angebe, selbst das Leben von meinem Sohn. Gott ist so ein richtiger Ermöglicher für dich und möchte das auch sein. Aber wie gehen wir manchmal mit dem um? Sind wir vielleicht auch Ausgrenzer oder Ausgrenzerinnen? Gibt es in der Bibel vielleicht auch solche, die ausgrenzen? Nein, nein, die Bibel, das ist Heilige Schrift, da hat es doch da nicht gegeben. Da gibt es nur bei uns. Wir lesen da mal noch in einen Vers rein, aus der Apostelgeschichte 15, vom Vers 36 weg. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns in die Städte zurückkehren, in denen wir vor einigen Zeit das Wort des Herrn verkündigt haben und sehen, wie die neuen Gläubigen zurechtkommen. Barnabas willigte ein und wollte Johannes Markus mitnehmen. Paulus widersprach jedoch, weil Johannes Markus in Pamphylien sie im Stich gelassen hatte und nicht mit ihnen weitergearbeitet hatte. Ihre Uneinigkeit in dieser Frage führte dazu, dass sie sich trennten. Barnabas segelte mit Johannes Markus nach Zypern, Paulus wählte Silas als Begleiter. Wenn man den Text in anderen Übersetzungen anschaut, dann steht dort, sie kamen heftig aneinander. Sie stritten. Und wenn man dann noch schaut, warum sie gestritten haben um den Johannes Markus, und man das anschaut, was der Barnabas gemacht hat, er hat ihn trotzdem mitgenommen. Der Barnabas ist auch so ein Ermöglicher geworden in der Zeit. Er ist nicht nur ein Ermöglicher geworden für Johannes Markus, sondern auch für den Paulus selber. Er ist der, der ihn eingeführt hat, wo es darum gegangen ist, bei den anderen Aposteln mal anzuklopfen. Und alle gefunden, buhuhu, der Paulus, da haben wir schon viel gehört, bloß nicht reinlassen. Vom Barnabas lesen wir nicht so verrückt viel in der Bibel. Vom Johannes Markus haben wir das Evangelium bekommen. Und von Paulus ganz viele Briefe, die uns helfen, die Zeit auf dieser Erde und darüber aus gut und richtig zu gestalten. Was, wenn wir zu so Ermöglicher werden? In unserem Alltag, in unserem Umfeld, dort, wo wir uns begegnen. Wer weiß? Mich begeistert es, dass ich in der Bibel immer wieder sehe, dass Menschen das Fest von Gott zu einem Fest gemacht haben für Ausgrenzte. Und so Ermöglicher geworden sind. Wie es bei Jesus selber war. Jesus ist in einfachen Verhältnissen auf die Welt gekommen. In einem Stall. Eigentlich als der König schlechthin ist das schon recht tief und weit unten. Und nicht in einem schönen Kinderbettli, sondern in einer einfachen Krippe. Es zeigt etwas von der Notsituation, die war, dass man genau hat, was gerade rum war, um das zu überbrücken. Jesus hat die Ausgrenzungen als Familie miterlebt, als er noch klein war. Und als er grösser geworden ist, umso mehr wo er mit Menschen unterwegs war. Und trotzdem ist er immer wieder auf Menschen zugegangen. Trotzdem hat er sich nicht unterkriegen lassen von allem und hat immer wieder von Gott erzählt. Er hat uns mitgenommen auf den Weg. Und manchmal geht es darum, dass wir ein neues Statussymbol bekommen in unserem Gott. Nicht der vom Ausgrenztsein, weil eigentlich wären wir das alle. Weil einfach so aus uns raus schaffen wir es nicht bis zu Gott. Es langt einfach nicht ganz, wenn wir ehrlich sind. Und wenn auch das Kindli in dieser Krippe noch so klein ist, müssen wir uns von geistlicher Ebene anschauen, nicht zum Abknündeln, sondern wir können gerade stehen bleiben und wir werden ihm immer noch nicht in die Augen sehen. Ausser der macht es wie in der Geschichte. Er kommt auf die Welt. Er kommt zu dir und er möchte einen Platz in deinem Herz. Und er möchte, dass du dort aber auch ein bisschen Platz schaffst für ihn. Das Statussymbol ist dann nicht mehr unbedingt dein Beruf, deine Freunde, dein Ansehen, deine Uhr und Gadgets, die du hast, sondern es ist dann vielleicht ganz etwas anderes. Ein, der all die Statussymbole verloren hat, der hat etwas gesagt. Er hat Kind verloren, er hat Haus verloren, Arbeit, sogar die besten Freunde sind ihm noch in den Rücken gefallen. Und er schreibt im Buch Hiob, Vers 19, Kapitel 19, Vers 25. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und das letzte Wort haben wird. Der Vers ist mir so reingegangen, dass ich sage, und wenn man mal wieder einen an den Karren fährt, wegen meiner Rechtschreibeschwäche, dann weiß ich, dass mein Erlöser lebt. Und er hat das letzte Wort über mir. Und er hat das letzte Wort in dieser Welt. Ich liege nicht drunter, sondern ich kann oben auf. Ich darf unterwegs sein mit ihm und ich darf, wenn er grosszügig über so Sachen hinwegschauen. Und da muss ich manchmal noch recht fest lernen. Vielleicht darf man da mit dieser Aussage vom Hiob nochmal einhaken und sagen, können wir denn sagen, wie der Hiob? Aber ja, mein Erlöser lebt. Oder können wir nur sagen, ja, aber du kennst meinen Nachbarn nicht. Ja, aber du weißt nicht, wie mein Lehrer ist. Ja, aber du weißt nicht, was mir widerfahren ist. Zu lernen zu sagen, aber ja, mein Erlöser lebt und er hat das letzte Wort über alle Situationen, die in meinem Leben rum sind. Gott kommt zu dir und sagt, du bist mein VIP, very important person, du bist so wichtig für mich. Und ich will also nicht, weil ich dich unbedingt brauche, sondern weil ich dich so gern habe. Und da kann man manchmal wirklich sagen, ich staune, Herr, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Also einmal ich bei mir. Bei euch ist es wahrscheinlich anders, aber ich bin jetzt nicht immer so liebenswürdig. Selbst als Pastor. Er kommt zu uns und sagt, alle Ausgrenzungen, die will ich abreißen. Ich will, dass der Weg frei wird. Bis zum Kreuz. Dass der Weg weggeht. Weil das Statussymbol, das wir bekommen haben, das ist etwas anderes. Wir lesen im 1. Petrus, Kapitel 2, 9 und 10, lesen wir über das neue Statussymbol. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Also ihr. Ihr seid eine königliche Priesterschaft Gottes, ein heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Das und das ist euer Statussymbol. Und alles andere darf weichen. Darf dem Gedanken weichen. Du kannst weiterhin, und wir sind Menschen, und es wird immer wieder passieren, dass wir im Kleinen oder im Grossen Ausgrenzer sind und wieder neue Grenzen schaffen. Manchmal schaffen wir sie sogar innerhalb der Gemeinde. Bewusst oder unbewusst. Oder du kannst sagen, nein, ich will wie Gott richtig klotzen. Ich fahre auf mit Engel. Ich fahre auf mit Pompösen. Ich fahre auf und sage meinem Nachbarn, ich tue ihm, obwohl er immer wieder mühsam war, ich schenke ihm nochmal ein Briefchen und sage ihm Danke, dass es ihn gibt. Ich fahre auf und tue trotzdem meinem ach so mühsamen Lehrer einmal ein Röschen anlegen und sage Danke, dass sie Lehrer sind. Ich fahre auf, indem ich ehrlich mit Leuten ins Gespräch komme und sage, was sie, wo sie mich verletzt haben und ich tue nicht hinten durchschnarren. Ich fahre auf und klotze wie Gott. Und gehe mir einmal neben zusammen, so wie wir es vor einem Jahr in der Godi-Konferenz gemacht haben. Und wir sind in den Laden hineingegangen und das ist mir so erzählt worden von einer Ägypte. Und sie haben dort eine Frau gesehen, die ein paar Hosen gepostet hat für ihr Kind und auch andere Sachen angeschaut hat und gesagt hat, es reicht nicht, wir nehmen jetzt einfach die. Und wo sie führen kommt, sagt die Verkäuferin, wo sie zahlen wollen, die Hosen da kommen noch dazu und sie ist beschämt und sagt, nein, es geht nicht. Und sie sagt, aha, das ist kein Problem, das ist schon gezahlt worden. Da war eine Gruppe da, die stehen, glaube ich, gar noch dort hin. Die haben zahlt, all die Hosen und die sie jetzt auch noch dazu bringen. Sie war so überwältigend, dass sie denen um den Hals gefallen ist und gesagt hat, danke vielmals. Hey, klotzen wie Gott. Nicht nur einfach ein bisschen homöopathische Dosis von Barmherzigkeit ausschütten, sondern ein bisschen mehr. Eben klotzen. Werden wie so ein Hirtenjunge, der Träger ist von dieser Barmherzigkeit. Träger ist von dieser Weihnachtsbotschaft für die Ausgrenzten. Weil Jesus ist in dir. Wenn die Leute dich ganz genau anschauen, dann werden sie ihn finden in dir. Und sie werden ihn finden auch in all deinen Fehlern, die du hast. Weil sie werden deine Ehrlichkeit sehen. Sie werden deine Liebe sehen, die du hast. Sie werden das sehen, wo Gott dir zusagt und sagt, du bist heilig. Du wirst vielleicht über dir selber nie aussprechen, aber Gott spricht es über dir aus. Du bist Träger von dieser Botschaft. Und das ist etwas Schönes. Weil es wird allen, die ausgrenzt sind, zeigen, hey, selbst für mich hat es Platz bei dem Gott. Ich gebe dir drei Sachen mit auf den Weg, wo du dir entweder kannst merken, kannst aufschreiben oder nochmal in der Predigt nachlesen, wenn sie aufgezeichnet wird. Das erste ist, weißt du, dass dein Erlöser lebt? Kannst du dazu sagen, aber ja, mein Erlöser lebt? Oder gibt es da noch ein Ja, aber? Dann du das bearbeiten. Vielleicht sogar heute Morgen. Ich glaube, es sind Leute da, die bereit sind, habe ich gehört, dass man zu ihnen kommen darf und sie werden beten für dich. Sie werden dich segnen. Sie werden dich freisprechen. Wäre es nicht schön? Wäre es nicht motivierend, mehr zu so einem Barnabas zu werden? Zu einem Ermöglicher? Und nicht Verhinderer. Das Barnabas-Prinzip in unserem Leben zu verankern und zu sagen, immer wieder zu suchen, wo mache ich Schotten dicht, wo ich eigentlich auftun sollte. Und das Dritte, achte auf deine Gedanken. Achte auf deine Sprache, deine Gestik. Denn manchmal können wir ja gewollt oder ungewollt zu Ausgrenzer werden. Und wenn wir Ausgrenzer werden, dann tun wir ja gewollt oder ungewollt, Gottes Plan als Ermöglicher für die Nähe und Verbundenheit zu ihm untergraben. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen die Freiheit verkündigen über alles hinein, so wie es die Hirten gemacht haben. Ich habe euch noch ein Lied mitgebracht. Und es ist eher ein bisschen lüpfig, wenn man es so sagen will. Eins, das jetzt nicht so fein ist als Abschluss der Predigt, so ein besinnliches, sondern eher eins, das ein bisschen mehr einfährt. Und es zeigt ein bisschen etwas, und ihr müsst auf den Text lassen, es zeigt etwas aus, wer wir sind, wo wir sind, mit unserem Vater zusammen. Es ist ein Lied von Bene Müller mit dem Brian Dirksen zusammen. Und ich danke der Technik fürs Abspielen.
Unser Gott, wir warten.